Was hat das Ehegattensplitting mit schlechtem Sex zu tun? Könnte eine App helfen, dass wir wieder freundlicher miteinander umgehen? Und wie bringt man Superreiche dazu, mehr für die Allgemeinheit zu tun? Antworten gibt's im aktuellen Programm der Musikkabarettistin Stefanie Kerker, mit dem die Ludwigsburgerin gerade auf Tournee ist. Utopie to go heißt es. Utopien können uns ja nur gut tun in einer Zeit, in der sich die Probleme stapeln. Herzlich willkommen in SWR Kultur am Samstagnachmittag, liebe Stefanie Kerker. Hallo.
Hallo.
Haben sich denn die drängendsten Probleme unserer Zeit bei Ihnen in der Utopie dann erledigt?
Ja, ich erzähle den Abend, da bin ich ja in der Utopie angekommen, da lebe ich quasi in der idealen Welt und da haben sich ganz viele Probleme, die es heute gibt, erledigt.
Das heißt, die Bahn kommt dann zum Beispiel pünktlich an?
Die Bahn kommt zum Beispiel pünktlich an, die fährt auch in jedes kleinste Dorf und die Stadtbahnen fahren auch. Zwar kann man einsteigen und es kostet nichts, dadurch haben sich die Städte ganz großartig entwickelt. Also in Stuttgart zum Beispiel, die Theodor-Heuss-Straße ist eine Flaniermeile oder auf dem Rote-Bühl-Platz, da ist jetzt eine Wiese, da machen die Leute morgens zusammen Yoga und die Luft ist gut und ja, also ist ganz toll.
Das
müssen wir mal vorbeikommen. Ist wirklich wunderbar. Was ich dazu sagen möchte, natürlich von Stuttgart aus total utopisch ist, aber so aus der Welt ist es auch nicht. Also es gibt ja ganz viele Städte, die das Mobilitätskonzept zum Beispiel verändert haben und dadurch zu ganz lebenswerten Orten geworden sind. Also,
man sagt ja auch zum Beispiel, den Umbau der Städte im Zuge des Klimawandels und, sollte man mit solchen Utopien verkaufen, damit die Menschen sehen, was sie für ein besseres Leben dadurch haben.
Natürlich, das ist ein absoluter Gewinn, die Städte autofrei zu kriegen zum Beispiel.
Sie haben aber noch andere Themen in Ihrem Programm, zum Beispiel eben, wie man die Superreichen am besten zur Kasse bittet. Da rätselt die Politik ja seit Jahrzehnten drüber. Bei Ihnen überbieten sich die Reichen regelrecht, ihr Geld fürs Allgemeinwohl zu spenden. Was ist da passiert bei Ihnen?
Naja, bei mir ist passiert, dass der Dieter Bohlen eine neue Show macht, in der sich die Superreichen überbieten, ihr Vermögen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen oder das Vermögen zu distributen, wie meine Kinder sagen würden, distributen. Wie es dazu kommt, führt jetzt zu weit, aber es gibt eben diese neue Show. Ja, Deutschland sucht den Distributor-Star. Ist natürlich vordergründig ein bisschen eine blödsinnige Geschichte, aber die funktioniert ganz gut, weil man natürlich darin die ganzen trockenen Fakten zum Thema Vermögensungleichheit und unfaire Besteuerung ganz gut verpacken und geschmeidig erzählen kann.
Nun haben wir auch noch ganz andere Probleme, viele Personalprobleme zum Beispiel. Werden wir denn in Zukunft den Pflegenotstand im Griff haben?
Naja, an dem Abend, in dem ich mich befinde, haben wir natürlich keinen Pflegenotstand. Das ist im Prinzip der Kern dessen, was ich erzähle, dass ich von einer Gesellschaft erzähle oder erzähle, wie sie sich anfühlt, in der Fürsorge im Zentrum steht, also in der Care-Tätigkeiten im Zentrum stehen und aufgewertet sind. Das hat natürlich mit dem wirtschaftlichen System zu tun, also in unserem derzeitigen wirtschaftlichen System müssen Care-Arbeiten gemacht werden, ungesehen, möglichst unbezahlt, meistens von Frauen. Und dieses System, das schmeiße ich natürlich an diesem Abend über Bord. Und also diese Theorie, ne, dass es gibt Angebot und Nachfrage und eine unsichtbare Hand sorgt dafür, dass es allen gut geht. Das ist was, worüber ich immer mich wundere, dass es erwachsene Menschen gibt, die das immer noch glauben. Ja, also an die unsichtbare Hand glauben. Bei meinen Kindern war die magische Phase so mit Ende der Kindergartenzeit vorbei. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das immer noch glauben. Und diese Leute begegnen an dem Abend der unsichtbaren Hand selber. Also die tritt auf in dem Programm und plaudert so ein bisschen aus ihrem Leben und aus dem Leben ihres Erfinders und sagt im Prinzip ganz grob vereinfacht, Leute, ihr habt was vergessen. Ihr habt vergessen, Fürsorge ins Zentrum zu stellen. Macht das mal, denkt das mal mit in euren wirtschaftlichen Theorien, dann wird das eine sehr viel glücklichere Gesellschaft werden und das lohnt sich, auch wirtschaftlich.
Da merkt man schon, Utopie to go ist nicht einfach der Versuch, die Welt von morgen rosarot zu malen. Was ist denn die Idee Ihres Programms? Wollen Sie entlarven oder Mut machen oder beides?
Ja, ich würde sagen beides. Sowohl Mut machen als auch entlarven, aber vielleicht vor allem einladen, die Denkrichtung zu ändern. Also der Abend ist natürlich, das ist ja nicht eine Weltflucht. So, wir träumen uns jetzt nicht weg und vergessen all diese Probleme, sondern in dem Abend reibt sich quasi die Utopie, von der ich erzähle, ständig an der Realität. Und man denkt so, warum ist es nicht schon so? Und dadurch hat man schon so einen ersten Schritt gemacht in eine Richtung, den man vielleicht sonst im Alltag von sich aus nicht machen würde. Also ich zumindest, wenn ich durch den Alltag laufe und an die Zukunft denke, da drängen sich mir eher dystopische Geschichten auf. Und wenn man sich aber der Dystopie hingibt, dann ändert sich auch nichts. Weil das ist so ein bisschen wie mit dem Motorradfahrer, dem man so sagt, hier, pass auf, da am Ende der Straße steht ein Baum und fahr da bitte nicht drauf. Ja, konzentrier dich, fahr nicht auf den Baum. Dann konzentriert er sich so auf den Baum, dass er den Weg, der daran vorbeiführt, überhaupt nicht mehr sieht und natürlich vor dem Baum landet.
Mit den dystopischen Gedanken, die Sie haben, sind Sie ja nicht alleine. Die meisten Menschen heute schauen, glaube ich, sehr skeptisch in die Zukunft.
Ja.
Diesen Pessimismus haben Sie wahrscheinlich auch gespürt und überlegt, wie kann ich das kreativ umwandeln, oder?
Ja, den habe ich gespürt und ich habe mich vor allen Dingen bei dem Gedanken ertappt, dass dystopisch Denken auch irgendwo ganz bequem ist, also beziehungsweise gefahrlos ist. Also man kann ja dann immer am Ende sagen, ne, man kann nicht böse überrascht werden. Man kann am Ende dann immer sagen, ja, habe ich ja eh schon gewusst, so, dass es scheiße wird. Und da sind Utopien risikoreicher, weil, ne, wenn man sagt, nee, ich stelle mir das jetzt mal positiv vor und es klappt nicht, dann hat man nicht den Trost am Ende, dass man recht gehabt hat.
In der Programmankündigung bezeichnen Sie sich als Durchschnittsverwirrte. Was verwirrt Sie denn besonders?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ganz viel, was mich verwirrt. Also es ist ja auch alles so kompliziert, ne? Es hängt immer alles mit allem zusammen. Und wenn man an einem Rädchen dreht, dann weiß man nicht, was man damit auslöst. Also diese Frage zum Beispiel verwirrt mich. Nächste Frage.
Sie sind Musikkabarettistin, das heißt, Sie untermalen Ihre Stücke mit Gitarre, Ukulele, Mundharmonika, Sie trommeln mit verschiedenen langen, farbigen Kunststoffröhren. Warum ist die Musik für Sie in Ihrem Programm so wichtig?
Naja, weil Musik immer eine Stimmung schafft, in der sich oftmals komplexe oder schwierige Inhalte mit einer großen Leichtigkeit transportieren lassen. Manchmal ist Musik auch, ja, wie eine Verkleidung. Also man kann den Leuten Dinge unterjubeln, von denen sie erst zu Hause merken, dass sie sie untergejubelt bekommen haben. Insofern ist Musik hilfreich zum Thema nachhaltige Unterhaltung. Und es macht einfach Spaß. Also es macht mir einfach Spaß, mit diesen Röhren auf den Tisch zu hauen und es macht mir Spaß, Ukulele zu spielen. Und ich denke, dieser Spaß, der überträgt sich und macht aus der Ernsthaftigkeit der Themen dann doch einen unterhaltsamen Abend.
Denken Sie die Musik denn von Anfang an mit, wenn Sie Ihr Programm schreiben, oder kommt die erst später dazu?
Das ist mal so. Also es gibt manchmal Textteile, die ich so im Kopf habe und vor mich hin summe und dann nehme ich ein Instrument und dann entsteht der Text und die Musik so ein bisschen gemeinsam. Und es gibt aber auch Texte, die schreibe ich fertig, die kriegt dann ein professioneller Musiker, also zum Beispiel die Songs, die ich mit Gitarre mache an dem Abend, hat alle der Gitarrist Tilman Droste vertont. Der hat einfach, weil er Musiker ist, ein großes Repertoire an Melodieideen oder Akkordfolgen, auf die ich selber nicht kommen würde. Und das ist dann immer sehr interessant, was dadurch passiert, dass er auf der musikalischen Ebene nochmal eine andere, ja, Botschaft drunter setzt unter den Text.
Utopie to go ist kein Programm, bei dem es ununterbrochen Pointen regnet, sondern es ist eher eine charmante und manchmal auch bissige Gesellschaftssatire. Sehen Sie sich ja eigentlich bei dieser riesigen Comedy-Konkurrenz unter Druck, besonders originell, besonders witzig sein zu müssen?
Naja, wenn man originell und witzig sein möchte, das geht ja meistens nach hinten los. Und sich zu vergleichen ist auch wenig hilfreich. Und mit der Comedy stehe ich auch eigentlich gar nicht oder sehe ich mich nicht so in Konkurrenz, weil das ist ein anderes Genre, das ist ein anderes Handwerk. Mir geht es nicht so sehr um die Pointendichte, sondern was mich interessiert ist, gesellschaftliche Prozesse zu verstehen und zu erklären und die Probleme zu benennen, die es gibt. Und gemeinsam mit den Menschen, die an dem Abend da sind, mit Humor das Ganze zu ertragen. Und das ist natürlich wichtig, dass man auch lacht. Klar, Lachen ist super, das ist wichtig, aber es muss nicht ständig sein. Es darf auch mal sehr, sehr still werden und es darf auch mal wehtun.
Sie feiern bald 25 Jahre Karriere und haben in dieser Zeit schon einige Preise bekommen, vom Förderpreis des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises, dem Stuttgarter Besen bis zur Rheinheimer Satire-Löwen. Wie sind Sie überhaupt zum Kabarett, zur Kleinkunst gekommen?
Ich habe in Stuttgart an der Musikhochschule Sprechen studiert, war gleichzeitig noch auf einer Kleinkunstschule und habe als Abschluss vom Studium ein Programm präsentieren müssen mit Lyrik und Prosa aus verschiedenen Jahrhunderten. Und ich habe das dann angereichert mit eigenen selbstgeschriebenen Songs und habe das verkauft und habe bei den Vorstellungen gemerkt, die eigenen Sachen funktionieren ganz gut. Also dachte ich, schreibe ich doch mal ein Programm nur mit eigenen Sachen. Das erste Programm war dann eher so ein Chansonabend mit viel Beziehungsthemen. Der zweite Abend war dann schon ein bisschen gesellschaftskritischer. Der jetzt ist aktuell politisch zum Teil. Ja, das ist so entstanden. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das kam so eins zum anderen.
Sie schreiben Ihre Texte alle selbst. Und was man selber witzig findet und stimmig findet, das Publikum ja nicht unbedingt toll. Bei wem testen Sie, ob Ihr Programm auch ankommt?
Also die erste Testperson ist immer mein Mann. Der hört sich das dann an und sagt dann so Sachen wie, ja, gut, aber vielleicht an der Stelle so ein bisschen platt feministisch. Und dann sage ich, ja, genau, und genau deswegen mache ich das so. Und dann zeige ich das meiner Regisseurin. Ich arbeite seit einer Weile mit einer Regisseurin zusammen. Die hört sich das dann auch an und sagt dann, ja, gut, aber an der Stelle vielleicht ein bisschen platt feministisch. Und dann bin ich stinksauer und motz meinen Mann an, weil das hätte er mir ja mal sagen können. Und dann bin ich verwirrt, weil es ist verwirrend, wenn einem verschiedene Leute so unterschiedliche Sachen sagen. Und ja, also Sie merken, es ist ein immer ganz rationaler und ein ganz geschmeidiger und unkomplizierter Prozess, diese Testphase. Am Ende sind wir uns dann alle irgendwie einig und es kommt ein gutes Programm dabei raus.
Sie sind gerade in ganz Deutschland und der Schweiz auf Tournee, bei uns im Südwesten, zum Beispiel am 31. Januar in Singen, am 14. Februar in Köngen, am 16. in Sindelfingen und am 21. sind Sie in Mainz im renommierten Unterhaus. Das sind ja sehr unterschiedliche Bühnen, auch mit sicher sehr unterschiedlichem Publikum, oder? Auch wenn Sie zum Beispiel in der Schweiz spielen oder in Norddeutschland unterwegs sind. Ist das sehr verschieden? Müssen Sie sich da anders geben auf der Bühne?
Nein, also ich würde sagen, jeder Abend ist anders, egal wo der ist. Das würde ich jetzt nicht von einem Spielort abhängig machen oder von der Mentalität, ob das jetzt Süd- oder Norddeutschland oder Schweiz ist. Das sind immer die Leute, die an dem Abend da sind. Und das sind immer unterschiedliche Dynamiken. Manchmal sind im Publikum Gruppen von Leuten, die sich gut kennen. Da wird dann meistens schneller gelacht, das würde ich schon so sagen, als wenn die Leute ganz vereinzelt und anonym da sitzen. Dann macht es einen Unterschied, ob es ein Glas Sekt gab vorher oder nicht oder ob es kalt ist oder warm ist. Aber ansonsten ist jeder Abend anders.
Mir hat ein Kabarettist mal erzählt, ganz wichtig ist eine Pause während des Programms, weil die Leute dann in der Pause erstens ein Bier trinken können oder ein Glas Sekt und zweitens die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, ob sie es denn witzig finden. Und danach ist es dann tatsächlich gelöster im Publikum.
Das ist tatsächlich so, das würde ich auch sagen. Also nicht nur sich austauschen, ob sie es witzig finden dürfen, aber ich stelle fest, es wird sehr viel diskutiert bei den Abenden von mir und das finde ich toll. Also die Leute kommen rein und sind vielleicht noch mehr im Thema. Das ist spürbar.
Auch wenn wir natürlich alle Ihr Programm anschauen sollten, verraten Sie uns noch, was Ehegattensplitting mit schlechtem Sex zu tun hat?
Ja, naja, Ehegattensplitting sorgt dafür, dass die Person, die weniger verdient, stärker besteuert wird. Und das führt oft dazu, dass es zu einer finanziellen Abhängigkeit kommt. Also dass viele Frauen in dem Moment, wo das erste Kind kommt, eben in diese Situation rutschen, dann doch eher beim Kind zu bleiben, weil arbeiten gehen beim Ehegattensplitting, das, weiß nicht, lohnt sich dann sowieso irgendwie nicht mehr. Und dadurch entstehen finanzielle Abhängigkeiten. Und es gibt viele Studien, die besagen, dass der Sex zwischen Partnern, die finanziell unabhängig sind, besser ist.
Also tatsächlich eine ganz ernste Geschichte eigentlich.
Ja.
Die Musikkabarettistin Stefanie Kerker in SWR Kultur am Samstagnachmittag mit ihrem aktuellen Programm Utopie to go, demnächst auch in ihrer Nähe. Alle Termine finden Sie auf ihrer Webseite. Vielen Dank, Stefanie Kerker, und alles Gute.
Ich danke auch.